Adventskalender, Türchen Nummer 19. Es beginnt mit einem Geräusch, das in dieser Landschaft niemals vorkommen sollte. Ein dumpfer Schlag, dann Stille. Nur der Wind bleibt, ein endloses, kaltes Rauschen. Zwei Männer stehen allein in einer unermesslichen Weite aus Weiß. Vor ihnen eine schmale Spalte im Eis, kaum sichtbar, kaum breiter als ein Rucksack. Und irgendwo dort unten, in einer Tiefe, in die kein Seil reicht, ist soeben ihr dritter Mann verschwunden. Mit ihm das halbe Gepäck, ein Großteil ihrer Vorräte und 6 ihrer besten Hunde. Es ist der 14. Dezember 1912. Die beiden Männer stehen auf einem Gletscher der Antarktis. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch, immer spannend. Zu viel ist zu viel. Douglas Mawson, Expeditionsleiter, Geologe, damals gerade einmal 30 Jahre alt, steht mit seinem letzten verbliebenen Teammitglied, dem Schweizer Xavier Merz, im Sturm. 480 Kilometer von der Polarstation entfernt. Ihnen ist bewusst, der Rückweg wird hart. Härter als alles, was sie bisher erlebt haben. Sie beginnen sofort umzupacken. Das Wenige, was bleibt, wird auf einen einzigen Schlitten geschnallt. Und die Hunde, die überlebt haben, ziehen ihn mit letzter Kraft durch das Eis. Tage vergehen. Der Wind schneidet durchs Gesicht, die Kälte kriecht in jede Faser, und die Marschgeschwindigkeit sinkt mit jedem Schritt. Es ist die Art von Kälte, die nichts mehr mit Wetter zu tun hat. Sie ist ein Zustand, ein Element, eine Gewalt. Und schon bald stehen die beiden Männer vor der nächsten Entscheidung. Sie werden einen Hund töten. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie es müssen. Das Tier kann nicht mehr laufen und sie brauchen Nahrung. Das Fleisch ist zäh, gefroren, kaum zu kauen. Aber der Hunger ist stärker. Dann fällt der nächste Hund aus. Und der nächste. Man riecht das Blut im Schnee, den aufsteigenden Dampf, der sofort gefriert. Und sie essen wieder. Das Fleisch und die inneren Organe. Sie verwerten das ganze Tier. Es geht nicht um guten Geschmack, sondern ums Überleben. Die Tage verschwimmen und mit ihnen kommen die Beschwerden. Sie leiden an Schwindelgefühlen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Anfällen von Irrationalität sowie Hautablösungen. Und das bei einem wochenlangen Gewaltmarsch durch Sturm und Kälte. Merz hat es besonders schlimm erwischt. Mit starken Kopfschmerzen, Lichtscheu, Durchfall und geistiger Umnachtung verschlechtert sich sein Zustand weiter. Er schimpft, dann lacht er grundlos, dann zieht er sich schweigend in die Ecke des Zeltes zurück, als wäre er plötzlich woanders. Schließlich wird er aggressiv, auch autoaggressiv, so dass manche Quellen später angeben, er habe sich selbst die Spitze seines kleinen Fingers abgebissen. Mawson kann ihn nur mit Gewalt von der Zerstörung des Zeltes abhalten und notiert in seinem Tagebuch, der Gefährte sei sonderbar geworden, verstört, nicht mehr er selbst. Mawson, selbst krank, tut sein Bestes. Er versucht, Merz warm zu halten, kocht Schnee, reicht ihm Wasser. Aber Merz geht es immer schlechter. Er hat inzwischen große Hautareale verloren. Er murmelt wirre Sätze, schreit auf, verliert das Bewusstsein. Und dann, in einer jener endlosen, stillen Nächte, stirbt er. 3 Wochen nach dem Unfall. Mawson bleibt allein zurück. Um ihn herum Schnee, Wind und ein Himmel, der alles verschluckt. Er macht den Schlitten leichter, packt ein, was er tragen kann, und beginnt den Rückweg. Allein, über 160 Kilometer, durch Spalten, Sturm und weiße Finsternis. Auf dem Weg löst sich die Haut seiner Fußsohlen ab, und auch er stürzt in eine Gletscherspalte, kann sich jedoch befreien. Er überlebt. Gerade so. Doch was war mit ihnen geschehen? Welche Art Krankheit hatte Merz das Leben gekostet? Als Mawson später geborgen ist und die Ärzte hören, womit sich die beiden Männer ernährt haben, können sie das Rätsel schnell lösen. Die beiden Männer hatten in größter Not die Lebern ihrer Schlittenhunde gegessen. Für Menschen ist das ein Problem. Für Menschen in extremer Schwäche ein tödliches. Die Leber von Raubtieren, besonders von Hunden, Polarfüchsen und Eisbären, enthält enorme Mengen an Vitamin A. Nicht ein bisschen mehr, nicht doppelt so viel, sondern Werte, die weit über der toxischen Grenze liegen. Merz hatte die Leber bevorzugt. Immer wieder, weil sie wärmer war, gehaltvoller und energiereicher schien. Und so entstand eines der klarsten dokumentierten Beispiele einer akuten Hypervitaminose A, die es je gegeben hat. Sein Körper war überflutet worden mit einem Vitamin, das in kleiner Menge lebenswichtig ist, in großer, aber regelrecht zerstörerisch wirkt. Aber Vitamin A ist doch gesund. Vitamine braucht man doch, denkt man zunächst. Stimmt. Aber auch hier haben wir wieder dieses allgegenwärtige Prinzip. Die Dosis macht das Gift. Vitamin A ist ein fettlösliches Vitamin und genau das macht es gefährlich. Wasserlösliche Vitamine, also Vitamin C oder B-Vitamine, werden schnell über den Urin ausgeschieden. Fettlösliche Vitamine, also die Vitamine A, D, E und K, lagern sich dagegen im Fettgewebe und besonders in der Leber ein, Monate, sogar Jahre lang. Vitamin A ist dabei ein Sonderfall. Es ist nicht nur lebenswichtig, sondern als Überdosis direkt toxisch. Die Symptome sind durch erhöhten Hirndruck ausgelöste Kopfschmerzen, manchmal Bewusstlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, ein geschwollenes Gesicht, sich ablösende Haut, manchmal großflächig. Außerdem Sehstörungen, Leberfunktionsstörungen wie Blutgerinnungsstörungen und neurologische Symptome wie Benommenheit und Reizbarkeit. Bis heute gibt es kein Gegenmittel, kein Antidot, keine Möglichkeit, Vitamin A zu binden oder auszuleiten. Der Körper muss es selbst abbauen, langsam, über Wochen. Währenddessen wird symptomatisch therapiert. So versuchen die Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel, den Hirndruck durch Oberkörperhochlagerung und bestimmte Medikamente zu senken. Historisch gab es mehrere Expeditionen, die durch das Essen von Hunde-, Fuchs- oder Robbenleber schwere Vitamin-A-Vergiftungen erlitten. Manche mit bleibenden Schäden, manche endeten tödlich. In unserer heutigen Welt entstehen die meisten Vitamin-A-Vergiftungen nicht durch Nahrung, sondern durch falsch dosierte Nahrungsergänzungsmittel. Die Fälle sind selten, aber es gibt jedes Jahr mehrere Dutzend dokumentierte Intoxikationen, meist durch Überdosierung von Retinolpräparaten. Tödliche Verläufe sind extrem selten, aber vor allem bei Kindern beschrieben. Apropos Kinder. Vielleicht klingt das paradox. Exakt derselbe Stoff, der bei einer Überdosierung vor allem für Kinder lebensgefährlich werden kann, ist lebensrettend, wenn er fehlt. In Folge Nummer 3, die Kinder von Badilla, erzähle ich von Kindern, die durch Vitamin-A-Mangel erblinden, weil ihre Schleimhäute austrocknen, weil die Hornhaut zerstört wird und der Körper keinen Schutzfilm mehr bilden kann. Dort führt zu wenig Vitamin A zu Blindheit. In unserer heutigen Folge führt zu viel davon zu Hirndruck und Hautverlust. Ein Vitamin, zwei Extreme. Vielleicht erinnert uns dieser Fall daran, wie verletzlich wir sind. Und wie erstaunlich fein austariert die Mechanismen, die uns im Gleichgewicht halten. Unser Körper ist ein wahres Wunderwerk, wenn man ihn denn lässt. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund.